Willkommen zur Plattform. Heute am Mikrofon Sabine und ich habe heute im Studio drei Gäste, die kommen von Ingenieure ohne Grenzen. Und jetzt muss ich die erstmal ausfragen. Hallo Britta, Daniel und Benjamin, ihr dürft mir jetzt erstmal erzählen, was ihr denn so macht, dass ihr zu Ingenieure ohne Grenzen kommt. Seid ihr also alles Ingenieure?
Da würde ich gleich mal loslegen. Hallo, mein Name ist Ben. Und ich bin noch kein fertiger Ingenieur. Ich studiere gerade hier in Ulm und Neu-Ulm an der Hochschule Wirtschaftsingenieurwesen. Also auch kein richtiger Ingenieur. Und bin zu Ingenieure ohne Grenzen gekommen über einen Zeitungsartikel mehr oder weniger bei hier in Ulm. Wurde daraus dann auch gegründet, dazu nachher mehr. Ich gebe dann ab an Daniel.
Genau, wie der Ben schon gesagt hat, ich bin der Daniel. Studiere auch Wirtschaftsingenieurwesen hier noch, schreibe gerade meine Diplomarbeit, also in den letzten Zügen, und bin eigentlich durch Studium hier zu Ingenieure ohne Grenzen gekommen und seitdem eigentlich seit einem Jahr dabei.
Genau. Britta? Okay, danke Dani. Hallo, hier ist Britta. Ich bin fertiger Ingenieur. Ich bin Ingenieur für Umwelttechnik, erneuerbare Energien. Wie man hört, nicht aus der Ulmer Ecke ursprünglich, sondern eher aus Berlin. Ulm hat mir aber so gut gefallen. Ich arbeite hier am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Und ich habe während meines Praktikums in Namibia gearbeitet und wollte sowas halt immer nebenbei machen. Da sind Ingenieure ohne Grenzen richtig.
Ingenieure ohne Grenzen haben wir jetzt schon einige Male gehört. Jetzt dürft ihr mir auch mal erklären, was ist eigentlich Ingenieure ohne Grenzen? Großer Name. Wer war denn zuerst da? Ärzte ohne Grenzen oder Ingenieure ohne Grenzen?
Also Ärzte ohne Grenzen war mit Sicherheit zuerst da. Ist für uns auch immer ein relativ guter Einstieg, da wir das relativ leicht erklären können. Also wir machen vom Prinzip Ähnliches wie Ärzte ohne Grenzen, nur in technischer Richtung. Das heißt, wir engagieren uns in technischer Entwicklungszusammenarbeit und Ingenieure ohne Grenzen ist weltweit organisiert unter dem Namen Engineers Without Borders und davon gibt es dann eine Untergruppierung in Deutschland, Ingenieure ohne Grenzen Deutschland, die es seit 2003 gibt, wurden in Berlin gegründet. Und wir sind so organisiert, dass es verschiedene Regionalgruppen in der Zwischenzeit 24 Städten innerhalb Deutschlands gibt, die alle eigenständig Projekte durchführen, allerdings unter einer gemeinsamen Koordinierung in Berlin.
Jetzt für alle, die Ärzte ohne Grenzen nicht so kennen, muss ich nochmal ganz blöd fragen. Das heißt, was macht ihr da genau vor Ort als technische Entwicklungszusammenarbeit? Weil Ärzte ohne Grenzen hört man ja auch immer dann, wenn es irgendwelche Krisengebiete sind und die dann eingreifen müssen, aber das macht ihr wahrscheinlich nicht so.
Also bisher ist das bei Ingenieure ohne Grenzen Deutschland noch nicht der Fall. Man muss dazu wissen, dass im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gerade die Krisenarbeit die anspruchsvollste ist. Dazu benötigt man relativ viel Logistik und auch sehr professionelles Personal, das wir natürlich auch haben, allerdings alle nur auf freiwilliger Basis. Das heißt, wenn man gerade in die Krisenhilfe geht, ist es häufig so, dass die dann wirklich auch fest angestelltes Personal haben, die auch extra ausgebildet sind, um den extremen Drucksituationen damit umzugehen. Das heißt, unsere Projekte fokussieren nicht auf Krisengebiete, sondern einfach hauptsächlich auf Entwicklungsländer, in denen jetzt nicht irgendeine Naturkatastrophe oder so vorlag, sondern andere Defizite vorherrschen.
Das heißt, ihr bewegt euch eher so in einem Bereich, wo es sich auch das Entwicklungshilfeministerium oder die normale Entwicklungshilfe bewegt, also die jetzt nicht irgendwie irgendwo hinspringen muss, sondern ihr macht das über einen längeren Zeitraum.
Ganz genau. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, macht das jede Regionalgruppe in eigenen Projekten, die sie sich normalerweise auch selbstständig suchen und die dann auch weltweit verteilt sind. Also der Fokus liegt natürlich hauptsächlich auf Afrika und Südamerika, aber es gibt generell, es spricht auch nichts dagegen, das auch noch in weiteren Ländern zu machen.
Jetzt hast du schon gesagt, dass die Regionalgruppen sich solche Projekte selbstständig suchen. Jetzt sitze ich hier in Ulm. Wie komme ich denn bitte zu irgendeinem Projekt und weiß, wo irgendwo jemand ein Problem hat? Vielleicht könnt ihr das mal...
Okay, dann würde ich kurz weitermachen. Bei dem Projekt Mosambik, Elektrifizierung von Schulen in Mosambik, war es so ursprünglich, dadurch, dass wir unsere Gruppe zur Hälfte aus Studenten, zur Hälfte aus Berufstätigen besteht, ist eben über die Studenten ein sehr intensiver Kontakt zu einem Professor an der Hochschule Ulm entstanden, der Professor Peter Adelmann. Der ist ein sogenannter, wie er selbst sagt, bunter Hund in Afrika. Also jeder kennt ihn. Er macht hauptsächlich solare Entwicklungszusammenarbeit und er hat uns dieses Projekt vorgestellt.
Was heißt, er hat euch das Projekt vorgestellt, da wart ihr aber schon eine Region, also ihr habt euch schon als Gruppe gefunden und da kam er dazu.
Genau.
Ja. Also das heißt, dann fangen wir vielleicht vorne an, wie kam es denn überhaupt zu der Regionalgruppe in Ulm?
Na gut, da wollte ich dann wieder was dazu sagen. Ursprünglich kam die Regionalgruppe in Ulm, wie ich vorhin ganz kurz anklingen lassen habe, aus einem Zeitungsartikel in der Zeit. Dort war einfach auf einer kompletten Seite ein Artikel über Studenten oder auch Ingenieure, die ein Projekt durchführten, die das dort beschrieben haben. Da war ich gerade, hatte ich gerade mit dem Studium begonnen, war zurück aus Neuseeland, war dort ein Jahr unterwegs und mich hat einfach extrem interessiert, mit anderen Kulturen und anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich war auch auf der Suche, etwas Sinnvolles zu tun neben dem Studium. Hatte dann zwei Kommilitonen angesprochen und gesagt, hey, schaut mal her, ich finde das super. Wollen wir nicht hier in Ulm auch eine Regionalgruppe gründen? Das hat sich relativ schnell entwickelt. Wir konnten dann, wir haben uns eine Mappe ausgearbeitet mit Informationen, wie wir uns das vorstellen, hatten dann Kontakt gesucht zu den Hochschulen in Ulm und Neu-Ulm, sind auf den Verein in Berlin zugegangen und hatten bei unserer ersten Veranstaltung, die dann auch in der Südwestpresse veröffentlicht wurde, gleich 45 Leute da, was uns wirklich umgehauen hat. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dann vor ungefähr einem Jahr hat es gestartet.
Oh, das ist ja aber noch nicht so lange her und die Gruppe ist noch ganz jung. Wie hat sich denn die Gruppe jetzt entwickelt? So nach einem Jahr sind es immer noch so viele Leute, machen die alle aktiv was oder sind das dann auch ein bisschen weniger oder so ein harter Kern, wie man das von Vereinen so kennt?
Also genau, wie du schon richtig sagst, es gibt einen harten Kern bei uns natürlich auch. Ich denke, also ich weiß, dass bei uns in der Verteilerliste, in der internen Liste 42 Mitglieder aktuell dabei sind. Wirklich aktiv würde ich jetzt mal die Anzahl auf 15 bis 18 schätzen. Und da generell auch nochmal eine Mischung von ungefähr 50% Studenten und 50% Ingenieuren. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, nicht nur Ingenieuren, sondern auch aus anderen Arbeits- oder ja, Bereichen, was auch sehr wichtig ist für uns.
Also einfach alles Leute, die sich für Entwicklungszusammenarbeit interessieren.
Ganz genau.
Die Plattform auf Radio Free FM, heute zu Gast Ingenieure ohne Grenzen, die Regionalgruppe Ulm. Wir haben erfahren, dass es die Ingenieure ohne Grenzen noch gar nicht so lange gibt, erstmal seit einem Jahr. Und ein Professor hat euch das Projekt in Mosambik vorgestellt. Und was habt ihr dann gemacht? Seid ihr sofort nach Mosambik geflogen und habt euch das angeguckt? Wie muss ich mir das vorstellen?
So ungefähr war es ja. Nein, das hat eine lange Planung bedurft. Der Professor Ademann ist ja mit allen größeren Universitäten in Afrika vernetzt und hat uns dort einen super Kontakt nach Mosambik gegeben. Den Dr. Boaventura Kwamba, der ist Physikprofessor in Maputo. Mit dem hatten wir Kontakt aufgenommen und der hat uns maßgeblich bei der Planung von unserer Erkundung oder Site Visit geholfen. Das ist ein Grundsatz von Ingenieure ohne Grenzen, dass man nie in ein Projekt geht, ohne nicht vorher die Sache erkundet zu haben, der Sache auf den Grund gegangen zu sein. Daraus ergibt sich dann im Prinzip auch aus der Erkundung, ob das Projekt sinnvoll ist.
Und inzwischen habt ihr das aber erkundet.
Genau.
Und was habt ihr da gesehen?
Ich hatte das große Vergnügen, auf die Erkundung entsandt zu werden mit meinem Kollegen Marco Abdallah. Wir waren Ende Februar bis März in Mosambik, haben uns da erstmal mit den lokalen Behörden auseinandergesetzt, also der GTZ oder jetzt GITS, DED und der Deutschen Botschaft und sind dann in die Region Gaza, in die Provinz Gaza gefahren und haben uns dort mit unserer lokalen NGO oder Nichtregierungsorganisation getroffen. Das ist die Caritas in Chokwe. Und die Caritas hat uns dabei unterstützt, die Gemeinden, die wir besuchen wollten oder beziehungsweise die Gemeinden, die hilfsbedürftig sind, zu finden. Und dann haben wir etwa 14 Gemeinden besucht und die Schulgebäude uns vor Ort angeschaut und mit den Group Leaders oder den Community Leaders gesprochen, mit der lokalen Caritas-Vertretung und der Gemeinde und haben uns erstmal vorgestellt, was wir machen, wer wir sind. Wir hätten da ein Projekt und ob wir uns nicht hier mal umschauen dürfen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Der Professor hat euch schon eine Idee gegeben, was man denn da machen kann oder du hattest gesagt lokale Behörden, da hast du aber nur deutsche deutsche Institutionen benannt. Haben dann die lokalen Behörden oder die lokalen Leute irgendwann mal gesagt, wir brauchen das, oder wie ist das dort unten entwickelt worden?
Mhm. Bei den deutschen Behörden sich erstmal zu melden, ist erstmal auch so eine Grundidee, dass man sich, weil bisher
vernetzt,
noch,
ja.
Genau, sich ein bisschen vernetzt. Ingenieur ohne Grenzen war bisher noch nicht in Mosambik, dass man sich da auch erstmal ein bisschen bekannt macht und natürlich auch absichert, dass ihr wisst, man ist im Land. Die Projektidee kam ursprünglich schon von Professor Ademann, sich da genauer die Schulen anzuschauen als ein öffentlicher Raum, wo jeder letztlich von solchem Projekt auch profitieren kann.
Und das heißt aber, dass es nicht irgendwie einen Anschluss von unten gab, die jetzt gesagt haben, uns fehlt irgendwas, sondern es gibt eher so eine konzeptionelle Idee, was man konzeptionell machen könnte. Und jetzt guckt ihr euch das an, so rum geht man da vor.
Ja, einerseits lief es schon so, andererseits ist der Professor Kwamba mit der Caritas sehr eng im Kontakt und er kennt im Prinzip das, was vor Ort benötigt wird, und zwar die Erwachsenenbildung. Das ist ein ganz großes Thema in Mosambik, weil die Erwachsenen bis dato, also teils durch den 16-jährigen Bürgerkrieg, teils weil sie den ganzen Tag auf den Feldern arbeiten, als Kinder schon ihre Bildung nachholen wollen. Sie wollen lesen, schreiben lernen, sie wollen endlich mal eine SMS lesen können, wie es so schön hieß vor Ort. Und das da liegt unser Projekt eigentlich ein Hauptfokus drauf, Erwachsenenbildung. Und das kann man realisieren, indem man in die Schulgebäude abends nutzt, wenn man dort Licht hinbringt.
Okay. Bevor wir jetzt noch genauer darauf eingehen, wie ihr da Licht hinbringt, müssen wir vielleicht auch mal anderen, ich meine, ich bin viel in Afrika unterwegs, ich weiß, wo Mosambik liegt, ich weiß auch vom Bürgerkrieg, den du gerade schon erwähnt hast, aber vielleicht sollten wir unseren Hörern auch noch mal erklären, wo liegt denn überhaupt Mosambik und was war da oder wie ist denn die Situation überhaupt so in Mosambik?
Okay, dann Britta nochmal. Der Bürgerkrieg war 1992 zu Ende. Vielleicht kurz nochmal zur geografischen Lage, und zwar im südlichen Afrika auf der rechten Seite. Unten über Afrika grenzt an Botswana, an Zimbabwe, an Malawi, an Tansania, Sambia. Ja, also von der Fläche ist es so groß wie zweimal Deutschland, hat aber nur 2 Millionen Einwohner, 20 Millionen Einwohner, Verzeihung, das war Namibia mit 2 Millionen, 20 Millionen Einwohner, ein relativ armes Land. Wenn man sich den menschlichen Entwicklungsindex, den Human Development Index anschaut, HDI, liegt Mosambik auf dem 5. vorletzten Platz. Das heißt, was in diesen Index fließt, die Bildung, die Gesundheitsversorgung, das Einkommen mit hinein. Und das heißt, dem Land geht es am 5. schlechtesten. Im Vergleich dazu ist jetzt Deutschland auf Platz 10, wenn man das so sehen will. Also Mosambik auf Platz 165.
Ja, und das ist mir besonders frappierend, wenn man sieht, dass außenrum Südafrika und Botswana doch schon jetzt weniger Zimbabwe und auch Tansania so mittelmäßig, aber dass da auf der linken Seite unten doch schon relativ reiche Länder, in Anführungszeichen im afrikanischen Maßstab, Länder, die halbwegs konsolidiert sind, nebendran sind, ist Mosambik doch relativ arm.
Ja.
Habt ihr das dann vor Ort auch so erlebt oder wie sind die Leute so ein bisschen aufstrebend? Möchten sie das verändern oder tut sich da was? Wie habt ihr das da erlebt vor Ort?
Ja, also das, was man liest über Mosambik, ist, dass es eine aufstrebende Wirtschaftsmacht ist. Also in den letzten Jahren mit 8% Wachstum auf jeden Fall. Wo man es natürlich am hauptsächlichen sieht, ist in Maputo, in der Hauptstadt selber. Wenn man dann raus in die aufs Land fährt, ist es weniger sichtbar. Ich muss gestehen, in der Region, wo wir waren, war das irgendwie nie ein Thema, als wir unterwegs waren. Die Leute waren mit ihren, also wir hatten reiche Rinderherden, die haben glücklicherweise dort auch sehr fruchtbaren Boden. Das Jahreseinkommen ist trotzdem sehr gering, also es ist unter 400 US-Dollar im Jahr.
Also das heißt, Mosambik hat doch irgendwie eine Perspektive und da werdet ihr dann mit eurem Projekt auch angreifen.
Ja, also es ist eins der jungen afrikanischen oder, ja, wie soll man sagen, jungen afrikanischen wirtschaftswachsenden Länder.
Radio Free FM, die Plattform. Heute zu Gast im Studio Britta, Daniel und Benjamin. Sie sind hier für Ingenieure ohne Grenzen. Jetzt hätte ich doch fast Ärzte ohne Grenzen gesagt. Aber das ist so ähnlich ein bisschen auch eine überregionale Organisation, die sich mit lokalen Gruppen, mit regionalen Gruppen aufbaut und versucht, Entwicklungshilfe zu leisten vor Ort. Ihr macht das in Mosambik und jetzt wollen wir doch noch genau wissen, was macht ihr in Mosambik? Wie stellt ihr euch das vor? Was möchtet ihr in Mosambik, in Gaza machen?
Darf ich dort vielleicht gleich kurz noch ein paar Informationen dazu geben? Also zum einen kooperieren wir sehr eng mit der Caritas, wie die Britta vorhin bereits erwähnt hat. Das ist für uns sehr wichtig, da die einfach Einblick hat in das Leben dort unten, also ins alltägliche Leben. Die hat auch Kontakt zu den Dorfgemeinden etc. Was für uns außerdem wichtig ist, dass wir unten nicht einfach nur irgendein Projekt hinstellen, anschließend zwei Fotos machen und dann wieder abhauen, also plakativ gesprochen, sondern dass das Ganze in einem Gesamtpaket eingebunden ist, um wirklich auch die viel zitierte Nachhaltigkeit zu erreichen. Und unser Ansatz da ist, dass wir, wenn möglich, Produkte benutzen, die auch in Mosambik produziert wurden. Das heißt, wenn möglich, der große Teil der Wertschöpfungskette sollte in Mosambik sein. Und unser Projekt, wie das dann ganz konkret ausschaut, was wir konkret machen, dort würde ich wieder die Britta bitten, das zu beschreiben.
Okay, gut, ich habe ja schon ein bisschen verraten, was wir gemacht haben. Wir haben Gemeinden besucht, 14 Gemeinden in den Distrikten Gutja, Turkwe und Masinjir. Wir haben dort die Schulgebäude uns besonders angeschaut, was man dort machen könnte, wie groß die Räume sind. Und wir hatten die Idee, wenn es um die Erwachsenenbildung geht, die abends stattfindet, weil die Eltern den ganzen Tag arbeiten sind, dass man dort mit Hilfe von Kleinstsolarsystemen im Prinzip für 3-4 Stunden Licht bringen könnte. Und die Lehrer, die in der Schule angestellt sind, die würden den Abendunterricht gestalten. Das hat sogar den Vorteil für diejenigen, dass sie vom Staat nochmal ein extra Gehalt dafür bekommen.
Wer organisiert dann diese Abendunterricht? Macht das dann die Caritas oder?
Nee, das sind Caritas-Schulen, in denen wir aktiv sind, aber das würde alles von den Lehrern, die sowieso dort die Kinder unterrichten, tagsüber gestaltet werden.
Und dafür würdet ihr jetzt schauen, dass die Licht haben?
Genau, richtig.
Ja. Und wie wollt ihr das angehen?
Also wir gehen es, wie gesagt, schon mal an über die Pico-Solarsysteme. Pico-Solarsysteme sind eigentlich auch eine kritische Hinterfragung, jetzt nochmal von dem Projekt, sind eigentlich für Schulen nicht unbedingt geeignet. Die sind konzipiert für den Privatsektor und zwar speziell entwickelt für Entwicklungsländer. Das heißt, sie sind nicht so teuer. Es sollte auch im Budget von normalen Familien dort sein. Und unser Ansatz ist jetzt trotzdem, die Systeme zu benutzen, auch wenn sie technisch eventuell nicht optimal ausgelegt sind, für die Schule. Wir benutzen einfach 3 oder 4 von den kleineren Systemen anstatt einem großen System, da wir dadurch unterstützend wirken bei der Einführung der Pico-Solarsysteme, was uns wiederum den Benefit gibt, dass wir nachher auf die Wartung und auch den Service-Sektor der Firmen zurückgreifen können.
Also das heißt, nur um das nochmal, das heißt, ihr versucht einfach dort vor Ort Solarsysteme zu installieren und macht ihr das dann selber oder macht das jemand anders?
Das würden wir mit unterstützen sozusagen. Also Solarsystem, ich weiß nicht, wie weit man da heutzutage noch eingehen muss. Also man hat ein Solarmodul, seinen Laderegler, seine Batterie. Wir würden Trainingsmaterialien erstellen, da sind wir auch gerade dabei. Und wir haben 2 super Studenten vom Professor Coamba aus Maputo zur Seite gestellt bekommen. Das sind selber Masterstudenten der erneuerbaren Energien. Die werden mit uns mitfahren und wir werden lokale Handwerker darin ausbilden, wie sie solche Systeme aufbauen und wie sie sie gegebenenfalls warten bzw. sogar reparieren können.
Und woher bekommt ihr die Systeme?
Das ist das, was der Ben kurz angesprochen hat. Das ist eine Manufaktur in Maputo jetzt genehmigt worden. In der Manufaktur werden solche Pico-Solar, also Kleinst-Solarsysteme gefertigt. Das heißt, wir würden uns vom lokalen Markt bedienen.
Also das heißt, euer Zielrichtung war nicht irgendwo was herzukaufen, zu gucken, dass man Spenden bekommt, sondern zu gucken, dass die Leute da unten das selber oder Dinge, die man unten kaufen kann, zu kaufen.
Das Ganze basiert natürlich dennoch auf Spenden, aber es ist für uns eben sehr wichtig, dass wir die Produkte vor Ort kaufen. Und wie vorhin schon erwähnt, deshalb wählen wir jetzt auch die Produkte von dem Hersteller aus, der wirklich vor Ort produziert und auch vor Ort versucht, die komplette Vertriebsstruktur etc. aufzubauen, wovon dann auch unser Projekt im Endeffekt in puncto Nachhaltigkeit stark profitieren wird.
Jetzt muss ich aber nochmal nachschauen. Ihr braucht nur 3 Systeme. Gibt es da unten schon eine Manufaktur? Aber das wollt ihr auch noch aufbauen. Das wäre dann auch noch Teil von eurem Projekt. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also wir bauen selber keine Manufaktur auf. Da fehlt uns ein klein bisschen das Kleingeld dazu. Wenn wir das vielleicht gerne als sinnvoll erachten. Deshalb haben wir dort mehr oder weniger auch ein bisschen eine Kooperation mit dem privaten Sektor. Das heißt, wir unterstützen in dem Moment auch die Firma, die dort vor Ort im privaten Sektor etwas aufbauen möchte. Das heißt, unternehmerisch handelt, wodurch aus unserer Sicht einfach vor Ort Wert geschöpft wird, wovon dann auch das gesamte Land profitiert.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, so ein bisschen wie die Bundesregierung in Deutschland mit der Solarförderung, bloß im ganz winzigen Format. Also ihr kauft einfach ein und unterstützt dadurch den Markt da unten. Baut ihr dann gemeinsam mit den beiden Studenten und den Handwerkern vor Ort die Dinge auf und wie geht es dann weiter?
Also es ist so geplant, dass wir voraussichtlich Ende August, Anfang September für die Implementierung runtergehen. Dann treffen wir uns natürlich mit den beiden Studenten und dem Professor Kohamba und werden dann gemeinsam zu den Schulen fahren, dort implementieren. Die Caritas ist auch kontaktiert, die hat mir gerade zurückgeschrieben, auf Portugiesisch natürlich, weil Mosambik war ja portugiesische Kolonie über 500 Jahre, dass sie sich sehr freut, dass wir im August zurückkommen. Und über die Caritas versuchen wir an die lokalen Handwerker, also vielleicht 2, 3 in jeder Gemeinde zu kommen, weil es sehr wichtig ist, dass wir direkt in der Gemeinde jemanden haben, der die Systeme wartet und repariert. Aber um auf den Ursprung der Frage zurückzukommen, ja, wir werden zusammen mit den lokalen Personen implementieren.
Und wenn ihr dann wieder zurück seid, wie geht's dann unten weiter? Laufen so Solarsysteme von alleine? Muss man die warten? Wer trägt die Kosten? Wie geht das? Wer ist da verantwortlich vor Ort, dann die Caritas?
Ja, also wir haben die Verantwortlichkeit oder die Eigentümerschaft würden wir der Caritas übergeben. Die wird es wiederum an die Gemeinden geben. Die Caritas arbeitet seit 30 Jahren mit den Gemeinden zusammen. Das heißt, sie ist dort federführend und sich da in der Hinsicht einzumischen, ist nicht sinnvoll. Die wissen genau, wie sie mit den Leuten arbeiten müssen. Sie haben auch gesagt, dass Richtung Reparatur, Wartung, Diebstahl wird es kein Thema sein, weil seit 30 Jahren wird den Leuten im Prinzip beigebracht, wie sie selber auf die Systeme aufpassen. Und da ist uns schon mal in der Hinsicht sehr stark geholfen. Also dass Diebstahl kein Thema sein wird. Wartung, dazu müssen wir die Leute vor Ort ausbilden, auch das Solarpanel zum Beispiel putzen. An sich laufen die Systeme von allein, ist neueste Technologie verwendet, Lithium-Ionen-Akkumulatoren, also Lithium-Eisenphosphat. Sehr leichte Systeme auch und Reparatur, also das wird alles in unserer Implementierung ein ganz, ganz großer Bestandteil sein, fast noch mehr diese Trainingskomponente als die eigentliche Installation.
Ärzte, Quatsch, schon wieder. Ingenieure ohne Grenzen zu Gast in der Plattform. Wir haben gehört, dass Ingenieure ohne Grenzen von Ulm aus, also von der Regionalgruppe Ulm, ein Projekt in Mosambik betreut, das sich mit Pico-Solarsystemen beschäftigt. Und im Herbst wollt ihr runtergehen und wirklich zur Tat schreiten und die Pico-Solarsysteme installieren. Die Frage, wie geht es mit dem Projekt oder mit euch und dem Projekt weiter nach Herbst?
Also es ist bei Ingenieure ohne Grenzen oft so der Fall, dass man sich für ein Land mehr oder weniger auch ein bisschen festlegt. Und so haben wir das jetzt mal primär für Mosambik gemacht. Und unser Ziel ist es auch nach der Implementierung, die, wie Britta vorher gesagt hat, August und September stattfindet, dass wir dann im Zeitraum 3, 4 Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr später auf jeden Fall nochmal nach Mosambik gehen, um zu sehen, sind die Systeme noch intakt, funktionieren sie noch, muss man nochmal nacharbeiten, irgendwie reparieren, vielleicht auch die Leute nochmal neu schulen und sonst was. Das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Ein weiterer ist, dass der Ben von uns im Rahmen von seinem Studium, von seiner Bachelorarbeit in Mosambik sein wird, in Maputo, und dort 3 Monate vor Ort sein wird und somit für uns eigentlich der Ansprechpartner vor Ort ist, wo er sich dann auch darum kümmern wird, dass die Systeme noch funktionieren und dort ein Auge drauf hat eigentlich.
Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Bietet sich ja an als Studenten, dass man sein Studium fertig macht, indem man so ein Projekt wissenschaftlich begleitet. Über was wird denn deine Bachelorarbeit gehen, Ben?
Also meine Bachelorarbeit hat sich mehr oder weniger auch ergeben durch das Engagement bei Ingenieure ohne Grenzen. Und zwar habe ich jetzt, also ich freue mich da riesig drüber, und zwar kann ich die Firma unterstützen beim Produktionsaufbau innerhalb Mosambiks. Das heißt, ich kann das einfach wissenschaftlich begleiten und schauen, ob das funktioniert, das Ganze. Also für die, von der Firma auch, für die wir für unseren ersten Teil des Projekts die Systeme beziehen werden.
Das heißt, das ist dann ganz praktisch, da kannst du schon sehen, wie arbeitet die Regionalgruppe. Also du hast vorhin gesagt, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Regionalgruppe, sondern speziell auf den wirtschaftlichen Ablauf. Aber ich glaube, dass ihr wahrscheinlich für eure Gruppe da auch einen Haufen Erfahrungen draus ziehen könnt. Wie ist das Projekt gelaufen?
Ganz genau, mit Sicherheit. Also ich habe die Möglichkeit, vor allem auch an den Wochenenden dann die Schulen auch zu besuchen und auch wirklich mit eigenen Augen zu sehen, wird das System benutzt, funktioniert das System, wo sind Probleme etc. und so weiter. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Frage von dir vorhin eingehen. Es gibt nicht nur im Rahmen des Projekts die Möglichkeit, uns wissenschaftlich zu unterstützen, sondern auch einfach in der alltäglichen Gruppenarbeit, bei dem auch schon einige Studienarbeiten mit rausgesprungen sind, wie man zum Beispiel so eine Regionalgruppe koordiniert, wie man Fundraising oder PR etc. dafür macht. Das heißt, es gibt schon auch relativ viele wissenschaftliche Arbeiten, die über Ingenieure ohne Grenzen zustande kommen.
Ja, ich würde sagen, da kommen wir nachher nochmal ganz genau drauf, weil Unterstützungsmöglichkeiten gibt es ja bestimmt noch ganz viel mehr. Bleiben wir nochmal ein bisschen in Mosambik und bei dem Projekt. Wenn ihr jetzt da weitermacht und das Projekt läuft und ihr habt euch das dann auch wissenschaftlich genau angeguckt, wie soll es dann weitergehen? Hört es damit auf oder macht ihr noch weitere Projekte? Habt ihr schon Ideen?
Also der große Clou für uns wäre natürlich, wenn wir runterfahren und uns die Schulen nochmal anschauen, dass wir dann gleich im Prinzip die nächsten Schulen mitnehmen und dass das eigentlich so ein kontinuierlicher Cycle sein wird, dass es immer weitere Schulen, immer mehr Projekte geben wird, dass man immer mehr Leute mit ausbildet, Solartechniker mit ausbildet. Also das wäre das Größte, was das angeht. Das heißt aber nicht, dass wir immer für Mosambik beziehungsweise ein Projektteam wird sich immer mit Mosambik beschäftigen, aber das heißt nicht, dass Ingenieure ohne Grenzen in Ulm jetzt nur Mosambik macht, sondern es wird im Laufe der Zeit sicherlich noch mehr Projekte geben überall. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Wir wollen nur erstmal das erste Projekt machen.
Woher bekommt ihr denn die vielen Anfragen?
Viele Anfragen ergeben sich jetzt eben auch durch die Arbeit, die wir jetzt in Mosambik machen, auch wieder über den Herrn Boaventura Kuamba zum Beispiel, der für uns auch einen relevanten Punkt genannt hat, dass es zum Beispiel häufig an der Wasserversorgung noch mangelt. Und dort wäre zum Beispiel eine Option, Pumpen einzusetzen, die auch solar angetrieben werden. Das wäre so ein klassisches Beispiel, wo eine Anfrage herkommt.
Da gibt es auf jeden Fall ein ganzes Bündel voll Ideen, eröffnet sich mir da. Da hat es bestimmt einen Haufen Leute, die sich da einsetzen wollen. Und wie sie das machen können, das hören wir im nächsten Take. Die Plattform heute zu Gast, Ingenieure ohne Grenzen. Im Studio sind Britta, Daniel und Benjamin und sie stellen uns die Arbeit in Mosambik der Regionalgruppe Ulm vor. Dort wollen sie im Herbst Pico-Solarsysteme installieren, sodass Leute auch abends in die Schule gehen können und ihre Bildung nachholen, eben in der Abendschule. Wir haben uns jetzt ziemlich viel über das Projekt in Mosambik unterhalten, dabei kam auch auf, dass es einige gibt, die bestimmt Interesse haben, da mitzumachen. Wie zum Beispiel, dass der Benjamin schon eine Bachelorarbeit da unten macht. So gibt es bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, die das Projekt eröffnet.
Also wir haben da eigentlich das komplette Spektrum, was man den Leuten, die Interesse haben, an Entwicklungszusammenarbeit bieten können. Unsere Gruppe, haben wir vorher schon erwähnt, bunte Mischung. Wir haben Schüler dabei, großen Anteil an Studenten und die gleiche Menge nochmal Berufstätigen. Und was eigentlich das Interessante ist, wir haben nicht nur Ingenieure dabei, auch Studenten anderer Studienrichtungen, aber auch genauso Berufstätige anderer Studienrichtungen wie Leute, die sich mit Pressearbeit bei uns beschäftigen, Sozialarbeit ist dabei eigentlich eine Mischung querbeet. Und was man eigentlich sagen muss, wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen interessierten Leuten, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Und wie erwähnt, für jeden eigentlich, jeder kann sich einbringen bei uns, egal ob Ingenieur oder nicht.
Ihr habt auch schon Partner, die sich einbringen?
Genau, wir haben schon seit relativ langer Zeit die Hochschule Neu-Ulm als Fördermitglied von Ingenieur ohne Grenzen dabei, wo man eigentlich die volle Unterstützung bekommen. Wir dürfen Räume nutzen für Workshops, uns dort treffen und haben da eigentlich sehr guten Backup von der Hochschule. Und jetzt haben wir seit dieser Woche, wo wir eigentlich relativ stolz drauf sind, den Oberbürgermeister der Stadt Ulm, den Ivo Gönner, als Schirmherr für die Regionalgruppe Ulm und Neu-Ulm gewinnen können, der uns seine Zusammenarbeit zugesichert hat. Er findet das Projekt und was wir machen eigentlich eine ganz tolle Sache und will uns da tatkräftig weiter unterstützen.
Das heißt also, ihr braucht Leute, die euch irgendwie was helfen, aber ihr braucht vermutlich auch Geld, oder?
Genau, also ohne Geld geht leider auch in der Entwicklungszusammenarbeit nichts und auch bei uns nichts. Deswegen, machen das alle ehrenamtlich hier und brauchen auf der einen Seite die Mitglieder, die uns bei der Arbeit unterstützen, auf der anderen Seite aber, wie du richtig sagst, das Geld. Und wir haben derzeit von unserem Spendenstand, wir sind da auf zwei Basis eigentlich aufgestellt. Wir haben einmal über unsere Homepage, wo man sich informieren kann, und dann haben wir über die Plattform Better Place, das ist auch eine Internetseite, wo man direkt spenden kann, unser Projekt eingestellt. Und da sind wir eigentlich gerade dabei, dass wir bisher 50% der benötigten Gelder für unser Projekt, für die Durchsetzung schon gesammelt haben, brauchen jetzt aber noch einen Haufen.
Vielleicht sagst du noch mal selber die Adresse eurer Webseite, aber man kann sie auch, soweit ich weiß, bei uns auf der Webseite sehen. Genau, aber vielleicht nur noch kurz erwähnt, der Vollständigkeit halber.
Genau, sonst wäre das einfach www.ingenieure-ohne-grenzen.org und dann ist oben so ein Reiter, wo man über die Regionalgruppen dann auf Ulm, Neu-Ulm ganz runter scrollen muss, und dort findet man eigentlich sämtliche Informationen wie Termine, wann wir uns treffen, was wir gerade aktuell machen, Informationen über das Projekt, und jetzt neuerdings haben wir auch alle Informationen auf Englisch hochgeladen, weil wir gemerkt haben durch unsere Partner vor Ort, die möchten auch wissen, was wir eigentlich machen, und da ist Englisch eigentlich ganz gut. Und die zweite Seite ist auch auf der Homepage von uns erwähnt, oder sonst wäre das www.betterplace.org. Dort ist unser Projekt auch verlinkt und dort könnte man direkt spenden. Ist relativ einfach. Man kann sich dort auch fürs Projekt informieren. Es sind alle Informationen da. Und die Gelder, was man dort eigentlich spendet oder allgemein bei Ingenieure ohne Grenzen spendet, kommen zu 100% unserem Projekt an. Das ist auch eine ganz klasse Sache von Ingenieure ohne Grenzen an sich. Wir haben Organisations- oder Verwaltungsapparat, der sehr gering ist, wo wenige Prozent nur in die Verwaltung einfließen. Wir haben zwei hauptamtliche Mitarbeiter, die bezahlt werden, und sonst sind alle weiteren eigentlich ehrenamtlich und machen das aus freien Stücken.
Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, falls es nicht ganz genau rüberkam. Es besteht die Möglichkeit, projektbezogen zu spenden, dann fließen 100% in das Projekt, und es besteht die Möglichkeit, projektungebunden zu spenden. Dort wird dann auch der Verwaltungskostenanteil von ungefähr 6-7% gedeckt mit dem Geld.
Da seid ihr schon mitten in unserem nächsten Thema. Da wollte ich euch noch ein bisschen zu Fragen, zu kritischen Entwicklungshilfe. Fragen kommen ja immer wieder auf, wenn es um Entwicklungshilfe geht. Da merkt man schon, ihr seid in die Richtung sensibilisiert. Verwaltungskosten müssen niedrig sein. Aber dazu frage ich euch mehr nach dem nächsten Take. Plattform auf Radio Free FM, zu Gast im Studio Ingenieure ohne Grenzen. Wir sind mittlerweile schon fast beim Ende angelangt. Dabei hätte ich doch gerne noch so ein paar kritische Fragen gestellt. Zum Beispiel, Entwicklungshilfe steht ja immer mal wieder auch so ein bisschen im kritischen Licht, da wird ein Haufen Geld gesammelt, dann geht es bei der Verwaltung verloren. Da habt ihr vorhin schon vorweggenommen, dass das bei euch nicht der Fall ist. Aber es gibt auch noch einen ganzen anderen Haufen Punkte. Heute gibt es ja so viele Entwicklungshilfeorganisationen. Auf was achtet ihr denn ganz besonders?
Also so der eine Punkt ist zum Beispiel, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, dass wir relativ einfache Systeme benutzen. Das ist für uns auch ein großer Vorteil. Zum einen für uns, dass dann technisch relativ leicht realisierbar ist und für die Leute vor Ort dann einfach auch einfach einzusetzen, einfach zu warten. Sie verstehen das einfach, was dort gemacht wird, und das unterscheidet uns, glaube ich, relativ stark von anderen Organisationen, die häufig hier in Deutschland eventuell irgendwas sehr Komplexes entwickeln, dort unten dann hinstellen und dann geht irgendwas kaputt und keiner weiß, wie man es repariert oder auch schon, wie man es handhabt. Das, denke ich, ist schon mal ein großes Alleinstellungsmerkmal.
Und wir legen natürlich einen Fokus, das, was ich vorhin schon gesagt habe, als es ums Projekt ging, eben darauf, dass wir die Leute vor Ort ausbilden. Also das wird, wie gesagt, eine ganz, ganz große Komponente dann nachher bei der Implementierung oder im gesamten Projekt sein.
Eine andere Sache, die ich bei euch jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen rausgehört habe und so deswegen auch gar nicht mehr frage, aber trotzdem noch erwähnen will. Man sieht ja bei vielen so Entwicklungshilfeorganisationen, dass die alleine für sich arbeiten, und wenn man sie dann fragt, so habt ihr dann mal mit anderen drüber geredet, dann kommt, nö, aber wenn sie es interessiert, können sie ja mal nachfragen. Also da seid ihr schon auch sehr weit vorne, indem ihr da einfach mit den lokalen, mit den Organisationen, die schon lokal vor Ort zusammenarbeitet. Habt ihr auch noch andere Partner als die Caritas oder gibt es da noch mehr Kontakte? Oder?
Also in dem Zusammenhang sehe ich das sogar so, dass das war ursprünglich das, was ich als größte Schwäche unserer Gruppe gesehen habe, dass wir unerfahren sind. Das ist in der Zwischenzeit unsere größte Stärke geworden, da wir einfach mit vielen Experten sprechen und auch mit vielen Leuten, die schon viel Erfahrungen haben. Wir hinterfragen alles selber, diskutieren das aus in der Gruppe, und so bildet sich dann aus meiner Sicht was relativ Positives. Weitere Partner sind unter anderem andere NGOs, also andere Nichtregierungsorganisationen, und eben, wie gesagt, Fachleute, Herr Peter Adelmann, oder auch aus Ingenieure ohne Grenzen aus anderen Regionalgruppen.
Jetzt hört man ja immer so, dass in Afrika alles so korrupt ist. Habt ihr da Erfahrungen, Ideen, wie ihr dem begegnet, oder wollt ihr das einfach mal auf euch zukommen lassen?
Da haben wir bisher noch keine Erfahrungen. Da können wir nur von den, weil das ja auch unser erstes Projekt ist, nur von den anderen Regionalgruppen lernen. Ich denke, dadurch, dass wir einen sehr, sehr starken Kontakt in Maputo selbst haben, den Professor Kuamba, der wiederum sehr viele Kontakte ins Ministerium hat, dass wir da wahrscheinlich weniger mit zu tun haben werden. Und auch mit der Caritas dann, dass wir diese Korruptionssache gar nicht so stark bei uns, dass wir dem gar nicht so stark begegnen werden.
Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist auch eine Chance, wenn man jünger ist und das mal offener angehen kann und dementsprechend wahrscheinlich auch mal auch mehr bewegen kann, wenn man eben hochmotiviert ist, was zu tun. Und den Eindruck hatte ich bei euch jetzt heute auch. Ingenieure ohne Grenzen war heute zu Gast im Studio in der Plattform. Da bedanke ich mich nochmal bei Britta Emmermacher, Daniel Schwarz und Benjamin Secking. Und wenn ihr mehr wissen wollt, vielleicht sagt ihr nochmal die Homepage.
Also erreichen können wir uns auf www.ingenieure-ohne-grenzen.org und dann einfach oben auf Regionalgruppen klicken und dann auf Ulm und Neu-Ulm unten. Das sind sämtliche Ansprechpartner und Kontakte sind da, mit E-Mail-Adressen kann man sich einfach melden. Es sind auch die Termine. Wir treffen uns einmal im Monat zum Regionalgruppentreffen, wo sich die ganzen Fachbereiche austauschen, und dann haben wir noch einen Stammtisch, weil wir auch ja nicht nur für Ingenieure und Grenzen eigentlich da sind, wir sind auch mittlerweile das Kernteam relativ gut befreundet, und man trifft sich auch mal so auf ein Wasser oder auf ein Bier und tauscht auch mal private Dinge aus. Und da sind eigentlich auf der Homepage alle Möglichkeiten, wie man uns finden kann.
Ja, dann bleibt mir noch, mich bei euch zu bedanken und euch auch viel Erfolg zu wünschen.
Wir haben zu danken, danke.
Ja, danke schön, Sabine.
Tschüss.